Eine Lampe für meine Füße. Es gab einen französischen Schriftsteller namens Antoine de Saint-Exupéry, der einmal sagte, wenn du ein Schiff bauen willst, trommle nicht Leute zusammen, um Holz zu beschaffen, Arbeit einzuteilen und Befehle zu geben. Stattdessen sagte er, lehre die Menschen, sich nach dem weiten, endlosen Meer zu sehnen. Mit anderen Worten, gib den Menschen nicht nur Werkzeuge und Aufgaben, sondern gib ihnen eine Vision. Denn eine Vision trägt dich durch die Aufgaben und lässt dich träumen. Heute Morgen möchte ich, dass wir uns Psalm 119 ansehen. Es ist der längste Psalm. Es ist das längste Kapitel in der ganzen Bibel. Aber mehr noch, Psalm 119 ist eine Vision. Es ist eine Vision davon, wie eine Beziehung zu Gott aussehen kann in den Höhen und Tiefen des Lebens. Es ist eine Vision einer starken und lebendigen Beziehung zum lebendigen Gott. Lassen Sie mich gleich zu Beginn sagen, dies ist keine Predigt, in der ich sage, dass Sie mehr in Ihrer Bibel lesen müssen. Wahrscheinlich müssten wir alle mehr in der Bibel lesen. Aber darum geht es in dieser Predigt nicht. Dies ist keine Predigt über das Holzsammeln, wie der französische Schriftsteller sagte. Vielmehr ist dies ein Psalm über die Sehnsucht nach dem weiten und endlosen Meer. Dies ist ein Psalm, geschrieben von jemandem, der Freude an Gottes Wort hat, der auf Gottes Wort hofft, der Gottes Wort in seinem täglichen Leben lebt und atmet. Ein anderer Autor sagt, Psalm 119 handelt nicht davon, wie wichtig es ist, die Schrift in dein Leben zu bringen. Vielmehr geht es darum, was passiert, wenn Gottes Wort in dich hineinkommt. Verstehst du den Unterschied? Psalm 119 ist nicht voller Gebote wie, lies deine Bibel, lies deine Bibel, lies deine Bibel. Nein, stattdessen ist es eine Vision, es ist ein Zeugnis von jemandem, der sagt, oh, wie liebe ich Gottes Wort und sehe die Wirkung und Kraft davon in meinem Leben. Das ist es, was ich mir wünsche, dass wir uns heute Morgen anschauen. Also, wenn du eine Bibel hast, schlage mit mir bitte Psalm 119 auf. Es gibt viele Verse in Psalm 119. Deshalb werden wir sie heute nicht an die Wand projizieren. Nimm dir daher einen Moment Zeit, um den Psalm auf deinem Handy oder in deiner Bibel zu finden. Nun, anstatt dass ich diese Verse lese, möchte ich diese Woche etwas anderes machen. Sundar ist hier, und er wird diese Verse nicht nur vorlesen, sondern er hat Psalm 119 kürzlich auswendig gelernt und wird sie aus seinem Herzen aufsagen. Wir werden den Psalm in 5 Abschnitte aufteilen, also schau bitte mit mir auf Psalm 119, Verse 1 bis 8. Letzten Sonntag haben wir im Wald Jeremia 17 betrachtet, mit den 2 Bäumen. Ein Baum war der einsame Strauch in der trockenen Wüste, was ein Bild für den Menschen war, der auf seine eigene Kraft vertraut, anstatt auf den Herrn. Es war das Bild von jemandem, der auf sich selbst und nicht auf Gott vertraut. Aber der andere Baum, der fruchttragende Baum mit grünen Blättern, war der Baum, der an Wasserbächen gepflanzt ist, also der, der sein Vertrauen auf den Herrn setzt. Jeremia sagte, dieser Mensch ist gesegnet. Wir haben uns Psalm 1 angeschaut, der dasselbe sagt. Gesegnet ist der Mensch, dessen Freude am Gesetz des Herrn ist, der Tag und Nacht über Gottes Wort nachsinnt. Die gleiche Sprache finden wir hier in den Versen 1 und 2. Gesegnet sind die, die im Gesetz des Herrn wandeln. Gesegnet sind die, die seine Gebote halten. Betrachte dies also als zweiten Teil der Predigt von letzter Woche. Psalm 119 zeigt uns den Weg zum Segen. Und auch er entsteht dadurch, dass man nahe am Wasser, nahe an der Quelle ist. Es geschieht dadurch, dass wir Gott nahe sind durch sein offenbartes Wort an uns. Nun gibt es in diesem Psalm einige verschiedene Wörter, die sich auf Gottes Wort beziehen. Anweisungen, das Gesetz, Gottes Wege, Zeugnisse, Vorschriften, Satzungen, Gebote, Regeln, Urteile, Wort, Verheißung. Diese Wörter bedeuten zwar nicht exakt dasselbe, aber in diesem Psalm werden sie wie Synonyme behandelt. Viele dieser Begriffe finden wir in dieser ersten Strophe mit 8 Versen. Dieser Psalm hat eine einzigartige Struktur. Es gibt 22 Strophen. Jede Strophe hat 8 Verse. Und jeder Vers besteht aus 2 Zeilen. 8 mal 22 ergibt 176. Daher gibt es 176 Verse im Psalm. Jede der 22 Strophen beginnt mit einem anderen Buchstaben des hebräischen Alphabets. Es gibt 22 Buchstaben im hebräischen Alphabet. Daher beginnt der erste Abschnitt mit dem ersten Buchstaben Aleph, ähnlich wie unser Buchstabe A. Und nach diesem Abschnitt folgt Beth, vergleichbar mit unserem Buchstaben B. Und so weiter. Jeder Vers, mit Ausnahme von 5 Versen, erwähnt direkt Gottes Wort. Nun, weil es das längste Kapitel ist, haben wir nicht die Zeit, jeden einzelnen Vers dieses Psalms im Detail zu betrachten. Vielleicht mache ich irgendwann einmal eine ganze Predigtreihe über Psalm 119. Aber heute Morgen möchte ich einige Verse hervorheben und versuchen, den Psalm als Ganzes, als einen Gedanken zu verstehen. Schau dir also mit mir das nächste Stück an. Psalm 119, Verse 9 bis 48. Sieh dir noch einmal Vers 9 an. Psalm 119, Vers 9. Wie kann ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen, indem er sich an dein Wort hält? Im Laufe der Jahre habe ich mit so vielen jungen Männern gesprochen, die mit Begierde und Pornografie zu kämpfen haben. Ich kenne auch einige junge Frauen, die damit zu kämpfen haben. Nun, der Psalmist hatte kein schnelles Internet, er hatte kein Smartphone. Aber wir sehen hier, dass der Kampf derselbe ist. Wie bleibe ich rein? Was ist die Antwort? Ist es, bestimmte Webseiten zu sperren? Ist es, anderen Menschen Rechenschaft abzulegen? Diese Dinge sind gut. Diese Dinge helfen. Aber der Psalmist sagt, dass der Weg, rein zu bleiben, darin besteht, sein Leben nach dem Wort Gottes auszurichten. Es geschieht dadurch, dass man Gottes Wort kennt. Es ist, indem man in den Schriften lebt. Es ist, indem man Gottes Gebote schätzt. Psalm 119, Vers 37 sagt, wende meine Augen ab, damit sie nichts Nutzloses sehen. Belebe mich auf deinem Weg. Wieder hatte der Psalmist nicht all unsere modernen Ablenkungen. Aber die Versuchung war trotzdem da, auf Dinge zu sehen, die nicht wahr, nicht edel und nicht rein sind. Er betet, wende meine Augen ab von solchen Dingen. Hilf mir, in deinen Wegen zu gehen, denn deine Wege sind Leben. Das Wort Gottes zu schätzen hilft dir, die Person zu sein, die du sein möchtest. Ich treffe niemals jemanden, der mit den Begierden seines Herzens zufrieden ist. Stattdessen hassen sie es, wenn sie der Versuchung nachgeben. Sie wollen diese Sünde töten. Es ist durch Jesus Christus, dass du die Sünde töten kannst, und eines der Werkzeuge, die er dir gegeben hat, ist sein Wort. Als Jesus in der Wüste vom Teufel versucht wurde, was war sein Verteidigungssystem? Es war das Wort Gottes, das Schwert des Geistes. Das Wort Gottes zu schätzen hilft dir, die Person zu sein, die du sein möchtest. Das Wort Gottes zu schätzen, hilft dir, Sünde und Versuchung zu überwinden. Wie kann ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen? Indem er sich nach deinem Wort richtet. Sieh dir mit mir noch einmal Vers 11 an. Psalm 119, Vers 11. Ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Das Auswendiglernen der Schrift erneuert unseren Geist und verwandelt unser Leben. Es stärkt und ermutigt unseren Glauben. Es hilft, Sünde und Versuchung zu überwinden, weil das Wort immer bei dir ist, in deinem Herzen und in deinem Verstand. Dallas Willard schrieb, wenn ich zwischen allen Disziplinen des geistlichen Lebens wählen müsste, würde ich die Bibelmemorierung wählen, weil es eine grundlegende Art ist, unseren Verstand mit dem zu füllen, was er braucht. Manche Menschen sagen heute vielleicht, dass das Auswendiglernen der Schrift nicht mehr wichtig ist, weil wir die Bibel jederzeit auf unseren Handys haben. Aber es geht nicht nur darum, Zugang zur Schrift zu haben. Es geht nicht um Zugang. Es geht um Wohnung. Kolosser 3,16 sagt, dass das Wort Christi reichlich in euch wohnen soll. In euch wohnen. Die Definition von Wohnen ist, an einem bestimmten Ort zu leben. Lass das Wort Christi in dir wohnen. Lass es in dir leben. Gib ihm ein Zimmer. Gib ihm ein großes Zimmer in deinem Herzen und fülle es mit Schriftworten. Es geht nicht um Zugang. Es geht um Wohnung. Es ist großartig, dass wir die Bibel auf unseren Handys haben können. Gott sei Dank. Aber die Bibel sagt nicht, dass das Wort Christi in deinem Handy wohnen soll. Sie sagt, es soll in dir wohnen. Und heute Morgen gibt Sunda ein Beispiel dafür. Sunda, was hat dich dazu bewegt, Psalm 119 auswendig zu lernen? Kürzlich wurde Sundar an den Augen operiert, aber es war für ihn kein Problem, während seiner Genesung über Gottes Wort nachzudenken. Denn es war bereits in seinem Herzen und seinem Verstand gespeichert. Psalm 119, 49 bis 88. Psalm 119 handelt nicht nur davon, auf dem Gipfel zu sitzen und großartige Tage zu erleben. Es geht auch darum, schwere Zeiten und Leid durchzumachen. Sieh dir die Verse 50 bis 51 an. Psalm 119, 50 bis 51. Das ist mein Trost in meinem Elend, dass dein Zuspruch mir das Leben erhält. Die Frechen verhöhnen mich völlig, aber ich weiche nicht von deinem Gesetz ab. Psalm 119, 61. Die Stricke der Gottlosen umstricken mich, aber ich vergesse dein Gesetz nicht. Psalm 119, 69. Die Stolzen lügen frech über mich, aber ich halte mich mit ganzem Herzen an deine Vorschriften. Der Verfasser des Psalms ist im Kampf. Er ist bedrängt. Die Menschen um ihn herum lügen über ihn und tun Böses. Er wird bedrängt. Aber trotzdem hofft er auf den Herrn. Das führt mich zu meinem zweiten Punkt. Zweitens, das Schätzen von Gottes Wort gibt dir Hoffnung mitten im Leiden. Trotz der Feinde, die ihn umgeben, erinnert er sich an Gottes Wort. Er hat Vertrauen zum Herrn, weil er weiß, wer Gott ist. Sieh dir Vers 68 an. Psalm 119, 68. Du bist gut und tust Gutes. Das ist ein Vers, den man auswendig lernen sollte. Das ist ein Vers, den man in seinem Herzen verbergen sollte. Es ist leicht zu sagen, dass Gott gut ist, wenn alles so läuft, wie man es sich wünscht. Aber kannst du sagen, dass Gott gut ist, wenn alles auseinanderfällt? Das ist schwer, wenn dein Verständnis von Gott auf deinen Umständen basiert, denn Umstände ändern sich. Aber wenn Gottes Wort in dir wohnt, wenn du seine Natur und seine Eigenschaften kennst, dann wirst du standhaft bleiben, wenn Leiden und Bedrängnis kommen. Leiden werden trotzdem da sein. Schmerz wird trotzdem kommen. Aber mitten darin kannst du sagen, Herr, du bist gut und deine Wege sind gut. Sieh dir an, wie wichtig das ist. Ich springe zu Vers 92. Psalm 119, 92. Wäre dein Gesetz nicht meine Freude gewesen, so wäre ich in meinem Elend umgekommen. Das sind starke Worte. Er sagt, wenn ich nicht Freude an deinem Wort gehabt hätte, wäre ich gestorben. Ich hätte es nicht geschafft. Das Schätzen von Gottes Wort gibt dir Hoffnung mitten im Leiden. Schauen wir uns Psalm 119, 89 bis 128 an. Sieh dir an, wie der Schreiber über Gottes Wort spricht. Psalm 119, 97. Wie habe ich dein Gesetz so lieb? Es ist den ganzen Tag mein Nachsinnen. Psalm 119, 103. Wie süß sind deine Worte meinem Gaumen, mehr als Honig meinem Mund. 10-mal in diesem Psalm spricht der Verfasser davon, dass Gottes Wort seine Freude ist. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Pflicht und Freude. Es gibt einen großen Unterschied zwischen etwas zu tun, weil ich es will, und etwas zu tun, weil ich es tun sollte. Man bekommt das Gefühl aus Psalm 119, dass der Verfasser nicht jeden Tag aufgewacht ist und sich gezwungen hat, Zeit in Gottes Wort zu verbringen. Es scheint nicht so gewesen zu sein, als wäre es für ihn eine Pflicht gewesen. Vielmehr schien es seine Freude zu sein. Es schien etwas zu sein, das er gerne tun wollte. Vielleicht hörst du das jetzt und denkst, ich wünschte, das wäre bei mir so. Das erinnert mich an dieses Meme. Ich wünschte, jemand würde mich so ansehen, wie er sie ansieht. Du kannst diesen Psalm lesen und denken, ich wünschte, ich würde Gottes Wort so anschauen, wie der Psalmist es tut. Nun, ich denke, das ist möglich, und das führt mich zu meinem dritten Punkt. Drittens, das Schätzen von Gottes Wort führt uns von Pflicht zur Freude. Aber ich denke, manchmal muss man durch Pflichten gehen, um zur Freude zu gelangen. Du musst kosten, um zu sehen, dass der Herr gut ist. Manchmal musst du etwas tun, weil du es tun solltest, um an den Punkt zu kommen, dass du es tun willst. Von der Pflicht zur Freude. Ich gebe dir ein Beispiel. Als Kind bin ich Fahrrad gefahren. Aber als ich erwachsen wurde, habe ich aufgehört, Fahrrad zu fahren. Ich bin lieber zu Fuß gegangen. Zu Fuß gehen ist kostenlos. Man muss nichts abschließen. Aber als meine Kinder anfingen, Fahrrad zu fahren, musste ich mit ihnen fahren. Und ehrlich gesagt war ich nicht besonders begeistert davon. Aber als sie anfingen zu fahren, bin ich mit ihnen gefahren. Ziemlich bald habe ich mir ein eigenes Fahrrad gekauft. Und nachdem ich mit ihnen gefahren bin, fing ich an, es zu genießen. Es gibt keinen Verkehr, wenn man Fahrrad fährt. Es ist eine gute körperliche Betätigung. Jetzt nehme ich jedes Mal, wenn ich die Gelegenheit habe, mein Fahrrad. Ich genieße es. Es ist zu einer Freude geworden. Das bedeutet nicht, dass es immer einfach ist. Manchmal erfordert es Anstrengung und Arbeit, besonders beim Bergauffahren. Aber das Wichtigste ist, ich mag, wer ich bin, wenn ich Fahrrad fahre. Ich mag, wie ich mich dabei fühle. Wie das Sprichwort sagt, gesunde Menschen tun gesunde Dinge. Und ich fühle mich gesund, wenn ich Fahrrad fahre. In ähnlicher Weise tun geistlich gesunde Menschen geistlich gesunde Dinge. Es wäre großartig, wenn wir beim Bibellesen immer im Freudemodus wären. Es wäre schön, wenn wir morgens aufwachen und 30 Kapitel lesen würden. Das wäre wunderbar. Aber wenn du so bist wie ich, ist es nicht immer so. Manchmal wachst du auf und möchtest Gottes Wort lesen, und an manchen Tagen fühlt es sich wie Arbeit an. Es fühlt sich an, als würde man mit dem Fahrrad bergauf fahren, aber manchmal muss man durch die Pflicht gehen, um zur Freude zu gelangen. Ich sage es mal so, ich habe es nie bereut, Zeit in Gottes Wort zu verbringen. An manchen Tagen ist es einfach, Gottes Wort zu lesen. An anderen fühlt es sich eher wie Arbeit an, aber ich habe es nie bereut. Geistlich gesunde Menschen tun geistlich gesunde Dinge. Geistlich gesunde Menschen haben geistliche Gewohnheiten. Gesegnet ist der Mensch, der Tag und Nacht über Gottes Gesetz nachsinnt. Schauen wir uns den letzten Abschnitt an. Psalm 119, 129 bis 176. Ein Applaus für Sundar. Danke, Bruder, für dein Vorbild, Gottes Wort in deinem Herzen zu bewahren.
Ich möchte auch vielleicht den bekanntesten Vers in Psalm 119 zurückkommen. Vers 105, Psalm 119, 105. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Kennst du vielleicht das Lied? Ich habe schon einmal gesagt, dass es mir rückblickend so vorkommt, als würde Gott mich eher mit einer Taschenlampe führen als mit einem Flutlicht. Ein Flutlicht erzeugt eine riesige Menge Licht im Vergleich zu einer Taschenlampe, die nicht so viel Licht produziert. Der Punkt ist, dass Gott mir normalerweise nicht sagt, Clint, hier ist mein 30-Jahres-Plan für dein Leben, wie mit einem Flutlicht. Stattdessen zeigt er mir meistens den nächsten Schritt, der zum nächsten Schritt führt und so weiter. Er führt mich eher mit einer Taschenlampe. Und genau dieses Bild bekommen wir in Vers 105. Der Psalmist sagt nicht, dass Gottes Wort wie ein Flutlicht ist, mit dem man alles sehen kann. Er sagt, es ist wie eine Lampe, die den Weg zeigt, den Gott ihm gehen lassen will. Eine der Fragen, die mir am häufigsten gestellt werden, ist, was ist Gottes Wille für mich? Was hat Gott für meine Zukunft vorgesehen? Was möchte Gott, dass ich mit meinem Leben tue? Ich bin mir sicher, dass viele von euch heute dieselbe Frage haben. Nun, die Bibel sagt uns nicht, ob du Arzt oder Anwalt werden sollst. Die Bibel sagt uns nicht, ob du in China oder in England leben sollst. Die Bibel nennt dir auch keinen bestimmten Namen, wen du heiraten sollst. Für diese spezifischen Dinge verlassen wir uns auf den Heiligen Geist und auf Gottes Volk, um Weisheit für manche dieser konkreten Entscheidungen zu bekommen. Anders gesagt, die Bibel ist nicht wie Google Maps, das sagt, gehe 2 Kilometer und biege dann in diese Straße ein, fahre 5 Kilometer weiter und biege dann in jene Straße ein. Google Maps gibt dir sehr genaue Anweisungen. Ich würde sagen, meistens gibt uns die Bibel keine konkreten Einzelheiten.
Stattdessen würde ich die Bibel mit einem Kompass vergleichen. Hat schon einmal jemand einen Kompass benutzt? Ein Kompass gibt dir keine Einzelheiten. Stattdessen zeigt er dir die Richtung, in die du gehst. Er zeigt dir, ob du auf dem richtigen Weg bist. Mein letzter Punkt. Gottes Wort zu schätzen, wird dich auf den richtigen Weg führen. Wenn ich mit einigen von euch spreche, habt ihr manchmal Angst, in Bezug auf eure Zukunft eine schlechte Entscheidung zu treffen. Und das ist normal. Es kann beängstigend sein, große Entscheidungen zu treffen. Aber ich glaube, wenn du tief in den Schriften verwurzelt bist, wenn du Freude am Herrn hast und seinen Willen in deinem Leben suchst, wenn das dein Herz ist, wenn das dein Gebet ist, dann glaube ich einfach nicht, dass du eine furchtbare Entscheidung treffen könntest, die dein Leben ruinieren würde. Denn sein Wort ist eine Leuchte für deinen Fuß. Wenn du ihm vertraust, wird er deinen Weg ebnen. Er gibt dir gerade genug Licht, um den nächsten Schritt im Glauben zu gehen. Und wenn du dort angekommen bist, gibt er dir wieder gerade genug Licht für den nächsten Schritt im Glauben. Und so weiter.
Wieder ist Psalm 119 eine Vision. Es ist eine Vision davon, wie eine Beziehung mit Gott im Auf und Ab des Lebens aussehen kann. Und du hältst den Schlüssel zu dieser Vision in deinen Händen. Egal, ob du eine physische Bibel hältst oder sie auf deinem Handy hast. Erinnere dich an Vers 1. Selig sind, die im Gesetz des Herrn wandeln, die seine Zeugnisse bewahren und die ihn von ganzem Herzen suchen. Gott hat sich dir durch sein Wort offenbart, und die Fülle der Offenbarung Gottes geschieht durch seinen Sohn, Jesus Christus. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Er kam nicht, um das Gesetz aufzuheben, sondern um das Gesetz zu erfüllen. Er ist gestorben, damit du leben und auf Gottes Wegen wandeln kannst. Psalm 119 ist keine unerreichbare Vision für dein Leben. Sie ist möglich. Sie ist erreichbar. Es beginnt ganz einfach. Es ist, dieses Buch zu öffnen und Vers 18 zu beten. Gott, öffne meine Augen, damit ich Wunder sehe in deinem Gesetz. Es ist so einfach und es ist so herrlich.